Maximilian Schmidt, Ihre ersten sängerischen Schritte sozusagen haben Sie getan bei den Regensburger Domspatzen. Sie sind ein Bayer. Was hat denn so ein Chorleben für die spätere Karriere als Sänger an günstigen Voraussetzungen?
Dadurch, dass die Musik den Alltag prägt, ist man eigentlich schon professioneller Sänger als Kind. Wir hatten ja jeden Tag mindestens 2 Stunden Singstunde, am Wochenende Konzerte oder Gottesdienst zu bestreiten. Es hüllt das Leben in Musikalität. Bei mir war Gott sei Dank nie ein Punkt, wo ich Zweifel hatte oder wo ich überhaupt überlegt habe, was will ich tun, sondern für mich war das relativ klar, ich will Sänger werden. Und dieser Weg hat sich dann vor mir eröffnet und konnte ihn gehen. Und das haben mir natürlich die Domspatzen ermöglicht.
Auch was die Stimmausbildung betrifft, sind da schon entscheidende Grundlagen gelegt worden?
Das glaube ich nicht. Als Knaben zum Beispiel hatten wir überhaupt keine Stimmbildung. Und nach dem Stimmbruch als Männerstimmen hatten wir zu viert eine halbe Stunde pro Woche. Und die haben wir dann zugunsten von Fußball auch oft auch mal ausfallen lassen. Ich hatte das Glück, dass meine Stimme ganz klar Tenor war und das wurde dort natürlich gesucht. Und dann bin ich nach München zu meiner ersten Lehrerin und die hat angefangen, da das aufzubauen, dann nach Berlin zum Studium und eigentlich bis heute immer Lehrern begleitet, Gott sei Dank.
Sie sind jemand, der auf eine kontinuierliche Karriere jetzt schon zurückblicken kann. Ein stiller Star, haben manche gesagt. In welche Richtung geht denn Ihre sängerische Leidenschaft? Mehr auf die große, die Opernbühne? Oder mehr zum Lied hin?
Es ist sogar noch eins mehr. Also ich bin auch ganz leidenschaftlicher Konzertsänger. Es gibt für mich nach wie vor fast nichts Schöneres, als einen Evangelisten in der Matthäus-Passion zu singen. Und das ist so wunderbar, wenn man so eine Vielfalt vor sich liegen hat und wenn man auch das Glück hat wie ich, dass man das machen kann, was man will. Bedächtige Karriere auch Gott sei Dank. Also ich bin auch keiner, der sich jetzt auf die Stadionbühne stellen könnte. La Donne Mobile und Was la kostet die Welt, das liegt mir überhaupt nicht.
Sie kommen mit Ihrem ständigen Liedbegleiter Gerold Huber nach Heidelberg zum Frühling. Der ist ja auch sehr verbandelt mit Christian Gerhaher. Wer muss sich da umstellen? Müssen Sie sich dann sozusagen den Gerhaher-Sound, den der Huber mitbringt von seinem letzten Engagement mit Christian Gerhaher, auf den einstellen? Oder fängt das immer bei Null an?
Also das fängt immer bei Null an. Da ist Gerold dann mein Begleiter oder mein Partner und wir machen unsere Musik. Also da mussten wir auch gar nicht irgendwie uns groß finden oder so, sondern das ergibt sich einfach. Gerold ist so ein wahnsinnig vielseitiger Musiker, da habe ich mir nie Gedanken machen müssen.
Was bedeutet es für Sie, auf einer Bühne zu stehen und Kunstlied zu singen? Ganz andere Begegnungen mit dem Publikum zum Beispiel, denke ich.
Und eine sehr schöne Begegnung, weil man dem Publikum sehr nah ist und das Publikum ist einem sehr nah. Und man öffnet ein Stück weit seine Seele und präsentiert sie dem Publikum. Und das macht es zum einen sehr anstrengend. Also nach so einem Liederabend bin ich auch sehr erschöpft. Zum anderen ist es wirklich einfach wunderbar, so eine Intimität zu spüren mit dem Publikum. Was ja in der Oper manchmal einfach verhindert wird durch Maske, Kostüm, komische Regie, gute Regie. Und im Konzert, ja, ist man auch ein bisschen festgelegter in seiner Rolle. Und beim Lied ist man total frei. Es ist meine Interpretation. Ich offeriere es, es wird angenommen oder manchmal auch nicht. Aber es ist ganz deutlich eine Verbindung Künstler-Publikum zu spüren.
Deswegen auch auswendig singen unter allen Umständen.
Ja, also da darf keine Barriere dazwischen sein. Und so ein Notenständer verleitet dazu, dass man reinguckt. Also in so einem Liederabend, gerade wenn es um Schöne Müllerin zum Beispiel, Liebesleid, das sind so hochintensive Gefühle und diese Geschichte muss diese ganze Stunde durchgehen und wenn man da zwischendrin aus der Konzentration fällt, um zu blättern oder sowas, das sind so alltägliche Dinge, die stören würden.
Kann es sein, dass besonders tragische Inhalte in einem Liedzyklus oder in einzelnen Liedern Sie dann auch irgendwie berühren, weiter beschäftigen, dass Sie dann sozusagen sich erstmal die Augen freiwischen müssen, um wieder normal zu denken und wieder Maximilian Schmidt zu sein?
Im Prinzip ja, wobei es jetzt kein aktives Heraustreten aus der Rolle gibt. Aber ich denke, dass man immer offen und ehrlich mit diesen Emotionen umgehen sollte, um sie dem Zuschauer oder auch beim Zuschauer zu erwecken, beim Zuhörer zu erwecken, muss man sie schon auch durchleben.
Zum Programm, das Sie singen werden beim Heidelberger Frühling, Beethoven, Richard Strauss, Gabriel Fauré, fangen wir mal bei Beethoven an. Das ist der einzige Liedzyklus an die ferne Geliebte, die Beethoven geschrieben hat. Was sind da die reizvollen Momente drin, auf die Sie sich vielleicht auch freuen?
Also es ist für mich eine besondere Herausforderung und es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich da zurechtgefunden habe und reingefunden habe, weil es ja auch sich wiederholt, weil es im Grunde relativ ruhig, mittellagenlastig ist. Aber das ist auch das Revolutionäre, es wäre jetzt ein bisschen viel gesagt von Beethoven, aber dieses Durchkomponierte, diese Tempiwechsel, diese Stimmungswechsel, die da drin vorkommen, die sind schon sehr, sehr reizvoll. Deswegen auch sehr viel Augenmerk auf Beethoven, weil er doch ein bisschen, finde ich, als Liedkomponist ein Schattendasein führt. Und da freue ich mich drauf, dass wir uns da eine ganze Hälfte des Programms seinen Kleinodien widmen.
Dann kommen Lieder von Gabriel Fauré, das ist also der jüngste unter diesen drei Komponisten, ein Franzose, auch so nach der Jahrhundertwende angesiedelt. Was erwartet das Publikum denn da und was haben Sie sich vorgenommen, was Sie vermitteln wollen mit diesen Liedern?
Also es erwartet das Publikum 6 wunderschöne, nicht schmalzig, nicht kitschig Lieder, die einfach eine Aufhellung bringen sollen zwischen Beethoven, der sehr schwärmerisch mit Adelaide endet, und Strauss, der doch so ein bisschen einen Hang zum Melancholischen wieder hat. Und diese Fauré-Lieder sind einfach Perlen und es frischt auch, finde ich, so ein Programm unheimlich auf, wenn man noch eine andere Sprache dabei hat und andere Schwärmereien. Das ist so wie, vergleichen wir es mal mit einem Essen, man hat 2 große Hauptspeisen und freut sich dann doch, wenn so ein Süßchen das dann noch speziell macht.
Ich habe gelesen, diese Lieder verströmten einen parfümfreien Charme. Charmant, wie halt französische Lebensart ist.
Genau. Also das ist trotzdem sehr schöne, anspruchsvolle Musik, also ist gar nicht einfach oder dahin plätschern zu singen, aber es ist einfach so eine Würze, so ein Duft, der da zwischen klingt, ja, oder wie, um wieder zum Essen zu ist wie so ein frisches Sorbet dazwischen, das wieder die Geschmacksnerven neutralisiert für das Nächste, was kommt.
Vergleichen Sie gern musikalische Zustände mit kulinarischen?
Da eins meiner größten Hobbys auch Kochen ist und sehr gut Kochen ist, passiert mir das öfter. Ja, ich glaube leider schon. Aber es ist ja auch was körperlich-emotionales Essen. Und es gibt ja auch nichts Schöneres als gute Musik, gutes Essen, guten Wein.
Dann kommen wir noch zu Richard Strauss. Da gibt es also Texte unterschiedlicher Qualität. Aus verschiedenen Schaffensperioden haben Sie die ausgesucht. Nach welchen Gesichtspunkten?
Also da war ich ganz egoistisch und habe weder mich mit Musikwissenschaft noch mit Theorien beschäftigt, sondern einfach nur meinem Geschmack folgend. Das ist das erste Mal, dass ich Strauss-Lieder mache. Und da wollte ich einfach meine Lieder, die mir am besten gefallen, darbieten.
Spielt da auch der Text eine Rolle?
Also ich könnte, auch wenn es wahnsinnig toll komponiert ist, wenn der Text totaler Schmarrn ist, auf gut Deutsch, würde ich es nicht machen. Und bei diesen Liedern, bei dieser Auswahl, finde ich, geht das gut Hand in Hand.
Eines der Lieder, nämlich Opus 27, genannt Morgen, ist 250 Mal auf Tonträger gebannt worden. Ist das so ein besonderer Hit bei Strauss?
Anscheinend. Obwohl es jetzt kein Lied mit einem riesigen Höhepunkt oder eine Hymne an die Liebe oder sonst was, sondern es ist ein ganz intimes, schönes Lied mit einem sehr seligen, schönen Text. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen. Also was gibt's Besseres, als zu wissen, dass morgen wieder ein Tag kommt, der Gutes birgt. Und es ist ein Frieden und eine Seelenruhe in diesem Lied, das zum Klassiker macht, glaube ich. Es ist so richtige Seelennahrung. Es ist keine Stimmprahlerei dabei, wie manchmal bei Strauss ja durchaus die Gefahr, dass da so eine sportive Prahlerei, dass es in die ausartet. Der Morgen ist einfach Frieden. Es ist der Höhepunkt der Romantik für mich.
Zum Schluss, Maximilian Schmidt, ein Zitat aus einer englischen Zeitung. Ihre Stimme sei eine der schönsten seit Fritz Wunderlich. Ist so ein Kompliment, wie ich sagen würde, eher Last oder eher Lust?
Das ist Lust, das ist Freude, das ist eine Riesenehre. Es kann eine Bürde sein, wenn es jetzt heißen würde, der zweite Wunderlich. Es ist ein Zitat aus einer Kritik, das mich einfach ehrt und freut.